Vom hohen Feuilletonsessel aus wird die Laienmusik entweder gar nicht wahrgenommen oder eher mitleidig abgetan. Elisabeth Neises ist Gesangspädagogin, Kinder- und Jugendchorleiterin. Frau Neises, Sie stecken ja mittendrin in der Chorarbeit, arbeiten mit verschiedenen Chören, Laienchören. Warum tun Sie das? Wäre es nicht künstlerisch ergiebiger, mit Profis zu arbeiten?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich würde sagen, nein, es ist sehr ergiebig für mich. Ich mache das wirklich sehr, sehr gerne, mit Laienchören zu arbeiten. Die Profiszene wäre ich als Chorleiter überhaupt nicht für ausgebildet, um sie zu leiten. Da singe ich lieber selbst. Aber als Chorleiter und Stimmbildner finde ich es sehr schön und sehr fruchtbar, einfach mit zu Chören zu kommen, mit denen stimmbildnerisch zu arbeiten, Aha-Erlebnisse zu erzeugen, Singgefühle zu bekommen, die der Chor normalerweise so nicht kennt, mit Chorleitern zu arbeiten, das weiterzuführen und einen Chor dann das Ergebnis zu sehen, dass der Chor sagt, so haben wir noch nie gesungen und so hat uns das noch nie Spaß gemacht und daran möchten wir weiterarbeiten. Das ist das, was ich an der Laienszene so schön finde. Das ist wirklich ein, wenn man als Profi sozusagen reingeht und man kann sehr, sehr viel erreichen, besonders natürlich in der Kinder- und Jugendchorarbeit, da gibt es ja viele Chorleiter oder da wird einfach nicht so viel Wert drauf gelegt, dass ein qualifizierter Chorleiter kommt. Das machen oft weniger qualifizierte Menschen und so ist auch oft das Ergebnis. Es gibt viele Kinderchöre, es gibt sehr, sehr viele Kinder, die singen, die wenigsten erreichen das Jugendalter im Chor und dass dann wirklich ein mehrstimmiger, schön klingender, auch a cappella singenfähiger Chor dabei rauskommt, ist selten. Das zu erzeugen, ist sehr, sehr schön.
Mit wie vielen Chören arbeiten Sie momentan?
Im Moment habe ich nur 3, einen Frauenchor, einen gemischten Chor und einen Jugendchor, arbeite aber für die Fränkischen Musiktage in 2 Grundschulen in der Stadt, wo ich herkomme, in Alzenau. Wir sind mit 2 Gesangspädagogen, die auch Chorleiter sind und Sänger sind, decken wir dort den gesamten Musikunterricht in diesen beiden Grundschulen ab, arbeiten mit den Kindern stimmlich, erarbeiten den ganzen musikalischen Lehrplan. Ist eine sehr, sehr schöne Arbeit, die ich selbst mit initiiert habe, weil ich gesehen habe, dass in der Vereinsszene, man fängt mit vielen Kindern an, man endet mit wenig, man, gut, später mehr.
Später mehr, aber Sie haben uns Musik mitgebracht, Musik, mit der Sie viel verbinden, mit der Sie sehr verbunden sind. Da hören wir jetzt rein aus den 3 hebräischen Knabenchören von Viktor Ullmann, hören wir den 2.
Mit Gitta Connemann haben wir eine Frau hier im Studio, die sich auf allen erdenklichen politischen Ebenen für die Kultur stark gemacht hat und stark macht. Sie ist Bundestagsabgeordnete, war Vorsitzende der höchst fruchtbaren Kulturenquete-Kommission des Deutschen Bundestages, ist Präsidentin des Landesverbandes Niedersächsischer Musikschulen und engagiert sich gerade besonders stark für die Stärkung der Kultur in ländlichen Gebieten. Was tut sich denn auf dem platten Land zwischen Alpen und Deichen beim Gesang? Ist die Dieter Bohlen-Superstar-Invasion schon längst erfolgreich abgeschlossen?
Ich hoffe, dass sie niemals einsetzen wird. Also es tut sich ungemein viel im Chorwesen, auch gerade in ländlichen Regionen. Denn ohne Chöre gäbe es ja kaum eine Kultur in ländlichen Regionen. Denn die Laien, die sich engagieren, sei es in den Chören oder auch in anderen Kultureinrichtungen, sind ja die Träger von Kultur in den ländlichen Regionen, wo es eben an großen Museen, an großen Theatern, an großen gegebenenfalls auch Galerien fehlt. Das heißt, es braucht der Chöre, um eine stimmliche Bildung auch zu erhalten und zu vermitteln, wie zum Beispiel bei Kindern und Jugendlichen. Wenn es bei uns die Chöre nicht gäben würde, würden weitaus weniger Kinder an die Musik herangeführt. Davon bin ich fest überzeugt, da gerade das Singen in der Familie ja kaum mehr stattfindet, ein ganz großes Defizit ist, aber natürlich.
In den Schulen oft auch
nicht. In den Schulen absolut auch gar nicht, wie in den Kindertageseinrichtungen auch nicht. Und wir uns dort ja wünschen würden, mehr Erzieherinnen und Erzieher mit einem Bauchladen voller Lieder. Aber auf der anderen Seite natürlich auch die Herausforderung für Chöre andere geworden sind. Sie konkurrieren mit vielen anderen Freizeitveranstaltungen, das ist keine Frage. Das Stichwort der Überalterung ist durchaus ein Stichwort, nicht bei diesem wunderbaren Kirchenchor St. Theresia Hallbergmoos, den ich hier vor mir habe und ein wirklich absolut gemischtes Altersspektrum sehe. Aber natürlich auch in den Chören die Diskussion ist um Literatur, wo geht der Weg hin und insbesondere, wie können wir auch Unterstützung erfahren. Denn das ist eines, dass die Politik über viel zu lange Zeit hinweg gerade die Situation der Laienkultur nie im Blick gehabt hat, sie alleine gelassen hat und dass auch angesichts der demografischen Veränderungen wirklich es wichtig ist, den Blick darauf zu richten.
Gab es denn in der Kulturenquete den ein oder anderen Ratschlag an die Politik für diesen Mangel?
Absolut. Es dauerte ein wenig, das Thema auf die Agenda zu setzen, weil viele der Kollegen aus großen Städten kamen und in München, in Bayern, in Frankfurt oder in Berlin man sich dann eher über die Opernszene unterhält oder über eben große Museen unterhält. Und nicht so sehr über den Chor vor Ort oder die Kirchenbibliothek. Aber es gab eben auch Mitglieder wie mich, die aus ganz ländlichen Regionen kommen, in diesem Fall aus Ostfriesland. Und dort gäbe es eben keine Kultur, keine Identität ohne diese Chöre auch. Und vor diesem Hintergrund ist es uns dann gelungen, ein ganzes Kapitel der Laienkultur zu widmen, auch den Chören und ich glaube auch mit ganz guten Empfehlungen.
Nun ist man ja von Politikerinnen und Politikern gewohnt, speziell auch wenn sie im Bereich der Wirtschaft zum Beispiel argumentieren, dass da jede Menge schöne Worte rüberkommen, aber ganz was Eigenständiges, was Persönliches ist es dann nicht. Wie halten Sie es denn selber mit dem Singen? Sind Sie eher Adorno oder sind Sie eher Kirchenchor?
Also dann denke ich eher Kirchenchor. Aber auch Pop. Es gibt eigentlich nichts, was ich nicht singen würde, obwohl ich es nicht kann.
Wir testen das gleich mal. Ich glaube, es ist vorbereitet. Die Gedanken sind frei.
Ja, wunderbar.
Da fangen wir doch gleich mal an.
Da kann ich mithalten.
Da können hier alle mithalten.
Die Gedanken sind frei. Wer kann sie erraten? Sie rauschen vorbei wie nächtliche Schatten. Kein Mensch kann sie wissen, kein Jäger sie schießen. Es bleibe dabei, die Gedanken sind frei.
Das sind sie.
Als dritten Gast im Taglos-Studio begrüßen wir Peter Jacobi. Sie sind Pädagoge und Konrektor einer Volksschule, waren Chorleiter und sind Präsident des Landesverbandes Singen und Musizieren in Bayern e.V. Sie sind Politiker der FDP, waren auch einmal stellvertretender Landrat und Sie sitzen im Rundfunkrat. Herr Jacobi, in einem Interview haben Sie mal gesagt, für Sie gilt Nietzsches Wort, ohne Musik wäre das Leben ein Irrtum. Hat Sie Ihr frühes musikalisches Engagement im Leben persönlich und beruflich weitergebracht?
Ja, absolut. Wenn man von Kindesbeinen an gewohnt ist, mit der Musik umzugehen wie mit dem täglich Brot, dann nimmt man für sein ganzes Leben einfach etwas mit. Und ich muss auch sagen, ein Leben ohne Musik kann ich mir gar nicht vorstellen. Und ich denke, das ist auch das, was ich so ein wenig als meine Lebensaufgabe mit empfunden habe, wann immer ich mit Menschen zusammengekommen bin. Sie haben uns jetzt eben gemeinschaftlich singen hören. Ich habe immer wieder zum Singen und Musizieren angeregt. Ich habe die Menschen nach ihrer Freizeitgestaltung gefragt. Und all die vielen Ämter, da ist ja vorhin einmal boshafterweise von 40 gesprochen worden, also so viel sind's nicht, aber alle meine Ämter, die ja im Wesentlichen Ehrenämter gewesen sind, habe ich einfach aus, wie man so landläufig sagt, Spaß an der Freud gemacht, weil es einfach eine wunderbare Aufgabe ist, Menschen mit der Musik und vor allem auch mit dem Gesang in den Bann zu ziehen, sie herauszufordern, auch unter Umständen einmal ihre Leistungsfähigkeit auszutesten, sie dazu zu bewegen, sich gerade auch einmal diesen Bereich des unter Umständen sogar beruflichen Tätigwerdens zu bedienen. Und ich kann ja auch unterdessen mit 63 Jahren auf ein gerüttelt Maß an Erfahrung, an Lebenserfahrung und an Erlebnissen und Ereignissen anschließen. Es war einfach für mich so etwas wie eine himmlische Botschaft, die ich auch leben durfte. Denn wenn man zumindest ein bisschen singen kann und ansonsten ein heißes Herz für die Musik hat, ich denke, das hat etwas mit Himmel zu tun.
Sie sind, Herr Jacobi, ja auch Rundfunkrat beim Bayerischen Rundfunk. Was kann eigentlich der Öffentlich-Rechtliche tun für das Laienmusizieren im Land und was tut er?
Also da bin ich ja nun ein ganz besonders unbequemer Mahner, vor allem was jetzt die Musikabteilung angeht. Da versuche ich immer wieder auch diese und jene Anregung zu geben. Ich muss aber dazu sagen, dass unser Bayerischer Rundfunk eine der aufgeschlossensten Sender in Deutschland ist, was das Laienmusizieren angeht. Laienmusizieren ist ja nicht nur Singen oder Blasmusik, sondern das ist ja eine riesengroße breite Palette. Im Landesverband Singen und Musizieren sind es ja insgesamt 23 Verbände, die da Mitglied sind. Und der Bayerische Rundfunk muss sich dafür belobigen lassen, dass er für die Laienmusik auch so viel Sendezeit zur Verfügung stellt.
Und hinter mir wird schon gesummt, jetzt wird es wieder Zeit, in die Praxis zu gehen. Wir hören jetzt den Hallberg-Moser Kirchenchor unter Michael Neumüller mit einer Volksweise An Irish Blessing.